Zum Zoom-Gottesdienst. Wie geht es dir heute? Wir konnten uns ja gerade schon ein bisschen austauschen, aber wie kommst du heute ganz persönlich vor den Computer, vor das Handy, in unseren virtuellen Gottesdienstraum? Was beschäftigt dich? Was macht dir vielleicht Sorgen? Was macht dir Angst? Was macht dir Freude? Ich wünsche dir, dass du das alles jetzt ablegen kannst und in Gottes Gegenwart zur Ruhe kommen kannst. Gott selbst lädt uns ein dazu. Und wir wollen uns diese Einladung Gottes zusingen mit unserem ersten gemeinsamen Lied. Lege deine Sorgen nieder. Nimm ihn beim Wort. Mit uns beten. Großer Gott, danke, dass wir bei dir alles ablegen dürfen, dass wir zu dir kommen können mit allem, was uns bedrückt, allem, was uns freut, dass du Verständnis für uns hast, dass du uns aber nicht wieder beladen wegschickst, sondern dass wir alles bei dir abladen dürfen. Und so möchte ich dir unseren Dank bringen. Dank für die Gesundheit, die wir haben. Danke für das Land, in dem wir leben können und das so verantwortlich auch mit der Pandemie umgeht. Wir danken dir dafür, dass wir in einem Land leben, wo das Gesundheitssystem und auch die Wirtschaftskraft es aushalten, diese Pandemie zu durchstehen. Und wir danken dir, dass niemand aus unserer Gemeinde zurzeit erkrankt ist. Wir danken dir auch, dass die Einschränkungen gelockert werden können und bitten dich einfach auch da um einen vernünftigen Umgang mit dieser neuen Freiheit, die wir haben. Wir bitten dich, dass du uns schützt weiterhin. Und ganz besonders möchten wir an Christa Groth denken im Moment, Herr, die in Manaus ist und diese chaotischen Zustände dort. Wir hören von den fürchterlichen Umständen und den extremen Auswirkungen der Pandemie dort. Und Christa ist komplett isoliert. Sie ist in ihrer kleinen Wohnung komplett in Quarantäne. Und wir bitten dich einfach, dass du bei ihr bist, dass du sie tröstest, sie stärkst. Hab Dank für die modernen Medien, mit denen sie kommunizieren kann mit der Außenwelt. Und wir haben Angst um Christa und bitten dich für sie und ihr Team, dass du schützend deine Hand über sie hältst. Danke, dass wir dir das alles sagen dürfen. Danke, dass wir dir auch diese Sorge hinlegen dürfen, sie ablegen dürfen bei dir. Danke, dass du uns das anbietest. Amen. Ja, der heutige Sonntag heißt im Kirchenjahr Rogate. Das heißt übersetzt Bete. Es heißt nicht einfach Gebet, sondern es beinhaltet die Aufforderung, bete. Denk nicht nur über das Gebet nach, philosophiere nicht darüber, ob es hilft oder vielleicht nicht hilft, sondern tu es. Eine Form des Betens ist das musikalische Anbeten Gottes durch Lieder. Lasst uns die beiden nächsten Lieder so betend singen und Gottes Größe gemeinsam anbeten. So bist nur du, Herr, und starker Turm.
Seite. Fall von uns jemals nieder und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Heiler, so bist nur du. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker Heiler, so bist nur du.
Rogate. Johannes hat uns ja schon erzählt, was das bedeutet, dieser Sonntag. Aber er rührt noch von ein bisschen mehr her, und zwar von den Bittumgängen, die in vergangener Zeit und mancherorts noch heute auf den Feldern passiert sind, für die Ernte, für die vollzogene und für eine gute Ernte vollzogen wurden. So. Und diese Bittumgänge begannen eben an diesem Sonntag, Rogate, bete oder betet, und wurden dann in der Woche fortgeführt. Das heißt, im Hintergrund stand und steht ein Wissen, trotz aller Möglichkeiten, die wir haben, wir sind und bleiben abhängig von Gottes Schutz, von Gottes Segen, und nur dann gibt es Gelingen. Das Beten, da komme ich mir fast vor zu sagen, ja, Eulen nach Athen tragen, wisst ihr alle selber, genügend drüber. Und doch, so selbstverständlich das auf der einen Seite ist und so schwierig scheint das auf der anderen Seite zu sein. Beten ist wirklich beides. Ungeheuer schwer, verblüffend einfach. Jedes Kind kann beten. Das ist die eine Seite. Und dennoch gibt es Kräfte, ja, die uns irgendwie davon wegziehen wollen, dass alles andere größer, wichtiger, tagfüllender ist als das Gebet. Und bei mir hat dieser Sonntag Rogate mich zum Fragen gebracht, Fragen ausgelöst. Kann ich beten? Können wir beten? Warum haben wir oft unsere liebe Not mit dem Thema Gebet? Von der Praxis her. Sind es die anderen, ja, um die wir uns Gedanken machen, wie die auf unser Beten reagieren könnten? Dann könnten wir sagen, ja, momentan durch Corona, wunderbar, jeder betet für sich zu Hause, da kriegt es keiner mit, sind wir fein raus. Oder sonst im Normalfall die langen Gebete anderer, da wird alles weggebetet und ja, was soll ich denn noch beten? Und ich stolpere. Oder ist es vielleicht auch mein voller Tagesablauf, wo einfach zu wenig Zeit bleibt, innezuhalten, doch mal zu beten, und wenn, dann ist es so ein Stoßgebet in einer Situation. Oder liegt es daran, dass Gebet nicht mehr unsere Heimat ist? Da, wo wir uns zu Hause fühlen, in diesem direkten Kontakt, in dieser direkten Verbundenheit mit Gott, und zwar eigentlich so innerlich, betet ohne Unterlass. Das heißt ja nicht, ich rezitiere dauernd etwas, und doch die Verbindung steht, wie so eine Standleitung, wie so eine Dauerübertragung. Ist das, was uns ausfüllt, die Sorge um das Geld, die Nahrungssorgen, wie geht's beruflich weiter, wann endet endlich Corona, wann ist Normalität angesagt? Das sind so viele Dinge, die an uns zerren, die uns mit Beschlag belegen. Und da braucht es große Willenskraft und Energie zum Beten, mich einmal auszuklinken. Zum Beten, mich ganz zu fokussieren, mich ganz zu konzentrieren, diesen Kreislauf, dieses Hamsterrad, einmal Hamsterrad sein zu lassen und still zu werden vor Gott. Denn Gebet, das wissen wir, ist auch ein Hören. Und so habe ich das für mich heute einfach, ja, mit der Perikope, die heute für den Tag vorgeschlagen ist, überschrieben mit Beten lernen. Ganz simpel und einfach. Und in der Bergpredigt, da finden wir eben nicht nur das Vaterunser, sondern in der Bergpredigt, da ist mehr zu finden zum Thema Gebet. Und ich möchte uns da so häppchenweise mit heranführen, Matthäus 6, Abvers 5, so Stück um Stück. Matthäus 6, Abvers 5. Und ich starte mit einer Fehlentwicklung, so nenne ich das einmal. Matthäus 6, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Heuchler. Sie beten ganz öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, damit sie von allen gesehen werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht Gebetsworte herunter wie die Heiden. Sie meinen, sie könnten bei Gott etwas erreichen, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt es anders halten. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Ich glaube, dass viele falsche Vorstellungen vom Gebet haben, was das Gebet bedeutet. Gebet ist eben halt nicht nur etwas für Kinder, für fromme Spinner. Wer betet, redet nicht nur sich selber etwas ein.
oder sich etwas schön. Gott erhört eben nicht nur perfekte Gebete ohne Stocken, Stolpern und irgendwo sich mal zu verhaspeln. All das ist großer Blödsinn. Das hat nichts mit dem zu tun, was Gott sich unter Gebet vorstellt. Aber es ist bezeichnend, dass Jesus hier nicht sofort einsetzt mit dem Vater Unser, sondern er guckt erstmal, da liegen Steine im Weg, da liegen Dinge, die blockieren das Gebet. Und das heißt, er räumt erstmal eine falsche Sicht, hier einen falschen Gebrauch der Dinge aus. Vielleicht noch so viel dazu, die Juden beten nicht oder meist nicht nur im Knien, sondern im Stehen vor allen Dingen. Man stellt sich hin mit nach oben erhobenen Handflächen, um Gott zu ehren, zugewendet zum Himmel. Bei Erschütterung, gut, dann ging es wirklich, man kniete sich hin oder legte sich sogar auf den Boden als Zeichen der Unterwerfung. Und es gab und gibt Gebetszeiten, morgens, mittags, abends, die eingehalten werden sollten. Und dann konnte es eben passieren, dass man irgendwo an einer Straßenecke stand oder steht, da, wo man gerade war, man hielt inne zum Gebet. Allerdings, und das war das, was Jesus hier vor Augen hat, man konnte es natürlich auch drauf anlegen. Stellt euch das vor, ihr geht durch Schwelm und jetzt wird gebetet und dann richtest du es ein, dass man dich sieht. Du stehst exponiert und jeder bekommt das mit. So ein Christ, Mann oder Frau. Und dann murmelst du es, ja nicht laut, und doch, man sieht es. Heuchler, sagt Jesus. Heuchler, du guckst in die falsche Richtung. Es geht nicht um eine fromme Show, sondern wie sieht es aus mit deinem Draht zu Gott? Oder es wurden viele Worte gemacht. Man versuchte gerade zu Gott ja klein zu reden, zu überreden und dass er doch endlich hören musste. Und auch das, sagt Jesus, das ist nicht das Richtige. Erinnert ihr euch vielleicht an den Gebetskampf? Elia, die Baalspropheten auf der anderen Seite, da auf dem Karmel. Die haben getanzt, sie haben geschrien, sie haben sich geritzt. Und Elia betet ein einfaches, schlichtes Gebet und Gott hört. Also, Heiden, du kannst Gott nicht überreden. Kein Wortschwall. Und all das zeigt, das geht dran vorbei. So ist Gott in Gottes Augen kein Gebet. So hat er sich das nicht gedacht. Wir müssen nicht Formeln verwenden, nicht feste Worte. Ich habe mich gefragt, was würde Jesus heute sagen zu unserer Gebetspraxis, zu meiner Gebetspraxis? Was würde er sagen? Würde er sagen, Christian, hier, an der Stelle, da bist du schief gewickelt. Hier, da liegen bei dir die Steine im Weg. Hier sind deine Fehlentwicklungen. Vielleicht so etwas wie, ich kenne das auch als Gebetspredigt. Da wird so dieser heilsgeschichtliche Rundumschlag gemacht. Bei Adam und Eva angefangen und dann rein ins Neue Testament einmal alles abgebildet. Oder Vorschläge. Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Ich mache Gott Vorschläge, wie er in einer Situation zu handeln hätte. Du kannst das geben oder das, kreuz an und dann mach das. Ob das besser ist oder eine detaillierte Beschreibung aller Begleitumstände. Müssen wir Gott informieren über all das? Und ihr merkt schon, vielleicht klingt das bei euch so innerlich. Ihr sagt, ja, aber doch, ich möchte doch Gott das ausdrücken, was auf meinem Herzen liegt. Genau das ist es auch. Darum geht es. Martin Luther hat das ganz treffend ausgedrückt. Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. Da, von daher fließt es. Von daher soll es in die richtige Richtung gehen. Und deshalb ist das persönliche Gebet auch nichts für die Öffentlichkeit. Nichts für die Show. Nichts für viele Worte. Jesus sagt, geh in deine Vorratskammer. Der Raum, der ohne Fenster war, der Raum, der abgeschlossen werden konnte, der Raum, wo du ganz persönlich vor deinem Vater stehst. Und daneben gab es und gibt es im Alten wie im Neuen Testament natürlich auch das öffentliche Gebet im Tempel, wo man sich miteinander verbunden hat. Auch die ersten Christen haben miteinander gebetet. Das ist kein Widerspruch, beides. Aber hier ging es darum, was machen wir draus? Also, das waren so Steine im Weg. Und dann kommt eine Anleitung, die wir können. Wenn wir beten lernen wollen, dann tun wir gut daran, Jesus über die Schulter zu schauen. Wie ist er mit seinem Vater umgegangen? Und wie hat er darauf reagiert, auf diese Bitte, lehre du uns beten. Und das war nie eine Pflicht. Du musst beten. Es war ein Bedürfnis und es ist ein Bedürfnis, gerade von Jesus vor allen anderen Dingen mit Gott im Kontakt zu sein und damit erst zu starten. Und dann eben halt nicht ein fester Wortlaut, eine Formulierung, damit ein Gebet erhörungswürdiger wird. Jesus formulierte nicht mehr Gebete für uns, sondern er hat uns ein Beispiel gegeben. Manche sagen ein Formular, an dem wir uns entlangtasten können. Wir haben als Kinder Gottes freien Zugang zu unserem himmlischen Vater. Und der Heilige Geist, der vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen, so schreibt es Paulus. Und Jesus beschreibt hier einige grundsätzliche Dinge. Er sagt nicht, betet mit diesen Worten, sondern so sollt ihr beten. Eine Leitlinie. Darum betet, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Keine Sorge, ich gehe das jetzt nicht alles en Detail durch. Das lohnt jeweils eine einzelne Predigt. Und doch ein paar Grundlinien. Papa, die Anrede eines Menschen, der in kindlicher, vertrauter Nähe zu seinem himmlischen Vater steht. Eigentlich konnte das nur Jesus echt sagen. Das war schließlich sein Vater. Und doch, er hat uns damit eine Tür geöffnet, eine Vertrautheit geschaffen zu Gott. Und gleichzeitig macht Jesus auch deutlich, es ist unser Vater, nicht meiner. Meiner allein. Mein Gott und ich. Nein, unser Vater. Da kommt also auch die Horizontale mit ins Spiel. Das heißt, wir gehören in die Gemeinschaft mit anderen zusammen. Wir haben denselben Vater, auch da, wo wir uns zoffen. Auch da, wo wir anderer Meinung sind. Es bleibt unser Vater, mit dem wir reden dürfen. Und davon geschieht oder dadurch geschieht Entscheidendes. Mein Vater und gleichzeitig im Himmel, das macht noch einmal deutlich, das ist nicht mein Kumpel. Das ist nicht ein Kuschelgott in dem Sinne, sondern das ist schon ein Gott in einer anderen Dimension und doch mir ganz, ganz nahe. Und dann teile ich das einfach mal so in zwei Bereiche ein. Einmal die D-Rubrik habe ich irgendwo gefunden, fand ich aber ganz hilfreich. Und zwar, das, was am Anfang steht, ist alles, was mit dein zu tun hat. Am Anfang dieses Vaterunsers steht nicht ich, da stehst nicht du, da stehen nicht wir, sondern am Anfang steht Gott. Ähnlich wie in den 10 Geboten. Erst auf der zweiten Tafel geht es um uns Menschen, aber die erste Tafel sagt, es geht um Gott und hier genauso. Und ich habe mich schon von vornherein dabei ertappt. Wenn ich das neben meine Gebete lege, wie oft bin ich bei unserem Teil? Und wie lange halte ich mich auf bei diesem ersten Teil? Bei der D-Rubrik, bei dem, was Gott anbelangt. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Das sind die ersten, die wichtigen, die Prioritäten. Sind das auch meine Prioritäten bei meinen Bitten, bei meinem Wünschen, bei meinem Gott bestürmen? Wenn ich mir das ansehe, dann entspricht diesen Bitten eine bestimmte Haltung. Da geht es um Anbetung. Da geht es um Ehrfurcht. Da geht es um Sehnsucht. Alles, was Gott selber bewerkstelligen soll, wo wir unseren Teil dazu beitragen können. Ja, aber es ist Gottes ureigenstes Anliegen. Und ich behaupte, hier haben wir Defizite. Hier können und dürfen wir dazulernen. Gott zuerst, Jesus im Zentrum. Das singt sich leichter, als es gebetet wird und im Alltag praktiziert wird. Und dann erst im zweiten Teil, das könnt ihr für euch selber dann weiter buchstabieren, die U-Rubrik sozusagen, alles, was uns anbelangt, unser Brot, unsere Schuld, unsere Versuchung, All das ist auf unserer Seite. Das heißt, was wir wollen oder was wir brauchen, wofür wir Sorge haben. Versorgung mit all dem, was unser Leben ausmacht. Das ist mehr als nur Brot. Und wir haben es gemerkt in dieser Zeit, wie merkwürdige Wege es manchmal geht. Ob es sich um Toilettenpapier, um Hefe dreht oder andere Sachen, die man mit einem Mal entweder nicht oder rationiert nur bekommt. Und doch, wir leben noch in einem Land, wo es uns gut geht. Wir haben Alternativen. Oder Thema Vergebung. All das, was unser Leben, die Beziehung beeinträchtigt zu Gott und auch zueinander, beeinträchtigt. Wo Schuld und Versagen einsam macht, blockiert. Und wo Gott Frieden wiederherstellen soll, Versöhnung herstellen soll. Und gleichzeitig ich mich verpflichte, mein Teil dazu zu tun. Oder auch das Stichwort Befreiung von dem Bösen. Da ist doch auch eine tiefe Sehnsucht dahinter. Das Gefühl, ich bin dem ausgeliefert. Ich begegne Versuchungen. Und ich habe Sorge und Angst, dass ich scheitere, dass ich nicht weiterkomme. Und doch weiß ich, ich bin nicht allein. Und dieses Ganze mündet sozusagen wieder von Gott zu uns Menschen und mündet wieder ein in das Bekenntnis, dass Gott alle Herrschaft, alle Macht, alle Ehre in seinen Händen hält. Heute, morgen, für alle Zeit. Ich glaube, das ist wichtig. Wir werden abgeholt, aber eben halt von Gott her zu uns und wieder zu Gott hin. Und nicht unser Beten hier unten ansetzen. Und wenn wir überhaupt die Kurve kriegen zu Gott. Ich, meiner, mir, mich, nein, dein Wille, dein Reich, das geht um dich. Um dich, den großen Gott. Ja, und dann, der Abschnitt ist noch länger. Das würde jetzt hier reichen. Aber ich habe den letzten Teil überschrieben mit einer Herausforderung. Vers 14 und 15. Wenn ihr den anderen vergebt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den anderen nicht vergebt, dann wird euer Vater euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das hätte Jesus gerne weglassen können. Das ist doch echt nochmal so ein mit Pistole auf die Brust. Wenn du das nicht machst, dann mache ich das auch nicht. Überlegt euch das mal in der Konsequenz. Jesus hat sich etwas dabei gedacht, dass er das noch einmal nachschiebt, weil er genau an der Stelle sieht, Vergebung möchte ich gerne haben, ich für mich ja. Aber dann diesem Stinkstiefel, diesem anderen, der mir quer liegt. Hier zeigt sich die Aufrichtigkeit unseres Betens. Hier zeigt sich das, ob das nur ein frommer Ritus ist oder ob ich im Vaterunser diesen Teil nur noch vor mich hin nuschle oder ihn vielleicht sogar auslasse. Da an der Stelle, ich merke das, das ist nicht unbedingt einfach zu beten. Alles andere, das geht mir gut durch, aber an der Stelle. Hier geht es um einen Neuanfang mit Gott, die Vergebung. Und es gibt mit Gott nicht ohne den Neuanfang mit meinem Nächsten. Mit demjenigen, an den du jetzt vielleicht gerade denkst, wo du sagst, ja, ich kann nicht das eine haben wollen und meinen Groll, meine Verletztheit, meinen Ärger auf der anderen Seite weiter pflegen. Jesus sagt, nein, du kannst nicht Vergebung erwarten, wenn du nicht vergibst, wenn du nicht bereit bist. Und das ist schon heftig. Denn wenn ich mir das überlege, was das in letzter Konsequenz bedeutet, dann heißt es doch, ich erkläre damit alle anderen Menschen für schuldfrei, was mich anbelangt. Ich habe keine Ansprüche mehr auf sie, keine Vorbehalte mehr gegen sie. Gott hat unsere Beziehung erneuert. Ich entlasse sie aus ihrer Schuld. Merkt ihr, da komme ich ins Durchatmen. Und dann ging mir da etwas in der Vorbereitung durch den Kopf. Jesus hängt am Kreuz und betet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit der Vergebung mach ja noch gehen. Wenn nämlich jemand anders zu mir kommt und sagt, du, vergib mir, dann kann man ja großzügig vergeben. Aber das, was Jesus hier praktiziert, da ist keiner gekommen und hat gesagt, Jesus, das tut uns ja leid, das ist falsch gelaufen, dass du dir jetzt hängst. Jesus vergibt einseitig. Und jetzt versuch das mal auf dich zu ziehen. Kann ich, kannst du anderen vergeben, obwohl dich der andere gar nicht drum gebeten hat? Vielleicht sogar nicht einmal schuldeinsichtig ist? Mich prickelt das wahnsinnig, Leute. Da ist vielleicht gar kein Schuldbewusstsein da. Darf ich das hier mit hineinbringen? Muss ich das hier mit hineinbringen? Ich bitte euch, so als Denkanstoß, dass du für dich selber darüber nachdenkst, welche Konsequenzen aus dem Vaterunser sind für dich dran? Wo meint Jesus dich in diesem Beten lernen? Welche Bedeutung haben Gottes Anliegen für dich? Betest du mit der Erwartung, dass etwas geschieht? Welche Bedeutung hat Vergebung für dich? Und wie sieht es aus mit Gebetsgemeinschaft? Ist das, was wir machen, was wir miteinander praktizieren? Ist das Gebetsgemeinschaft oder ist hier etwas verarmt, was vielleicht neu entdeckt werden kann? Ihr merkt, beten lernen. Nachdem ich das so für heute durchdacht habe, komme ich mir vor wie ein Anfänger. Sagen, so lange bist du schon Christ, jetzt fang doch endlich mal an. Hast du das gelernt? Oder gehst du deinen nächsten Schritt? Mich fordert das heraus. Mit Gott, mit meinem Vater, ganz anders ins Gespräch zu gehen. Und er lässt seinen Arm bewegen. Der Schöpfer, der Retter. Stellt euch das Weltall vor und der kümmert sich um mich und um dich und um uns. Er schenkt uns sein Ohr und verspricht zu hören mit seiner ganzen Liebe. Gott sieht dein Herz an, mein Herz an. Und nur von Herzen können wir beten. Ich glaube, da beginnt alles. Von Herzen beten. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander betend singen. Das Vater bis zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Von Herzen.
Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen.
Ja, eine spannende Sache mit dem Beten. Manchmal fällt es einem auch schwer, alleine zu beten oder überhaupt zu beten. Dann ist es gut, wenn es Menschen gibt, die für einen beten. Herzliche Einladung an dieser Stelle nochmal vom Seelsorgerteam. Rogate bete, das heißt, füreinander da zu sein, füreinander zu beten. Wenn du möchtest, dass jemand für dich betet oder du mal jemanden zum Reden brauchst, dann melde dich einfach beim Seelsorgeteam. Am einfachsten wendest du dich dazu an Ulrike Kohls oder Christian Pasch, die dann auch gerne an die anderen Seelsorger weiterleiten. Oder du wendest dich gleich an einen Seelsorger deines Vertrauens. Die Mail dazu habt ihr ja alle erhalten. Nutze die Chance. Dann wäre jetzt die Gelegenheit für die Marmeladenglas-Kollekte. Ich möchte einfach daran erinnern, auch daran zu denken. Eine herzliche Einladung an alle, jetzt gleich noch dabei zu bleiben zum After-Zoom-Kaffee trinken. Einfach dabei zu bleiben, Kaffee, Tee, Wasser muss sich natürlich jeder selbst organisieren, aber einfach noch ein bisschen Gemeinschaft miteinander zu haben. Und am Donnerstag an Himmelfahrt ist unser nächster Zoom-Gottesdienst schon wieder. Können wir uns darauf freuen, um 10.30 Uhr und genau wie heute wird der virtuelle Gottesdienstraum ab 10 Uhr wieder offen sein zum Treffen, zum Smalltalk, zum sich sehen, einfach zur Begegnung. Ich möchte uns ja in die neue Woche entlassen mit einem Segenszuspruch und ich spreche uns den Segen jetzt zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.